ganz herzlich willkommen zu unserem katholischen Podcast Himmelklar. Mein Name ist Verena Tröster. Heute sprechen wir hier über ein ziemlich heikles Thema. Es geht um Migrationspolitik, besser gesagt um die Frage, wie macht man eigentlich heute noch Flüchtlingsarbeit unter dem Rechtsruck, der unser Land fest im Griff hat? Pater Klaus Pfuff, der weiß das, denn 6 Jahre lang hat er den Jesuitenflüchtlingsdienst in Deutschland geleitet. Jetzt scheidet er aus diesem Amt und er erzählt uns von den immer schlechter werdenden Bedingungen. Ganz besonders Politiker, sagt er, verlieren den Mut, überhaupt noch für Geflüchtete einzustehen.
Natürlich verunsichern sie dabei auch die Leute, die letztendlich einen anderen Kurs unterstützen möchten, weil ich gar nicht mehr weiß, ja, was soll ich jetzt eigentlich da wählen, was soll ich da von diesen Parteien halten, wenn sie plötzlich ganz anders reagieren, plötzlich diesem Rechtsdruck nachgeben.
Woran das liegt, dass sich selbst SPD und Union beim Thema Geflüchtete mittlerweile auf Augenhöhe mit der AfD begeben und wieso er das sogar verstehen kann, unser Thema jetzt hier in Himmelklar.
Ich freue mich, dass das geklappt hat heute.
Vor allem auch, weil es Ihre letzte Amtshandlung, glaube ich, ist in Ihrer Position als Direktor gerade, oder?
Ja, ich sitze jetzt hier noch im Büro, die schon ausgeräumt zum Teil, die Kisten gepackt da und werde morgen nach Innsbruck gehen. Und daher ist es wirklich so, ja, das Ende von 6 Jahren.
6 Jahre lang haben Sie den Jesuitenflüchtlingsdienst in Deutschland geleitet. Ich weiß, das ist jetzt eine große Frage, aber ich würde gerne von Ihnen wissen, wenn Sie da jetzt auf gepackten Kisten sitzen, was bleibt in diesem Moment? Welches Gefühl, welches Bild ist bei Ihnen gerade präsent?
Also bei mir ist präsent eine große Dankbarkeit für das, was gewachsen ist. Wir haben gestern noch so ein kleines Fest gehabt mit den Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen, die hier tätig sind. Und es ist einfach schön zu erleben, was gewachsen ist und vor allem, wie ein Geist da ist, der Menschen wirklich zugewandt ist und sie unterstützt. Eine positive Einstellung zu den Menschen, die zu uns kommen. Und das hat mich doch sehr positiv gestimmt und ich kann das Ganze gut zurücklassen. Auch mit einem weinenden Auge natürlich, weil auch Menschen dabei sind, die im Laufe der Zeit mir ans Herz gewachsen sind und die man auch dann zurücklässt.
Die Gesichter welcher Menschen sehen Sie da gerade?
Ich sehe zum Beispiel einen meiner Mitarbeiter, wo ich weiß, der kam damals zu uns zur Härtefallberatung und wir haben dann ihn begleitet, haben versucht gehabt, dass das so durchgeht alles und der jetzt bei mir ist und selber andere berät und andere einfach auch begleitet und seine eigene Erfahrung da natürlich mit einbringen kann. Oder unser Azubi vorne, die beiden, die es nicht ganz einfach hatten, eine aus Brandenburg draußen, der heute noch nicht einen sicheren Status hat und nicht umziehen darf nach Berlin. Oder der andere, der einfach auch wirklich jetzt da hier tätig ist und Menschen ermutigt und mit Leib und Seele dabei ist bei seiner Ausbildung. Und das macht mich schon froh.
Das heißt, Sie sehen Menschen wachsen an ihren Aufgaben. Also ich finde, das ist auch immer eine große Sache. Dann gibt es aber natürlich auch die andere Seite. In den letzten 6 Jahren wird Ihnen das immer wieder begegnet sein, das Klima gegenüber diesem großen Thema Flucht, mit dem Sie zu tun haben, das Klima gegenüber Geflüchteten hat sich ja wahnsinnig stark verändert in den letzten Jahren. Wir erinnern uns alle noch an die Bilder 2015, klatschende Menschen im Fernsehen, die Geflüchtete begrüßen. Das ist, würde ich fast sagen, heute ziemlich undenkbar. Heute sehen wir eher sowas wie die Ergebnisse der Europawahl, den großen Rechtsruck. Wie ist das für Sie? Sie gehen ja schon auch in einem besonderen Moment.
Ja, zum einen stimmt es mich traurig, dass diese Entwicklung in unserem Land stattgefunden hat. Auf der anderen Seite verstehe ich, dass diese Entwicklung so stattfindet, weil einfach es uns nicht gelungen ist, die Strukturen zu schaffen, um die Menschen einzubinden und die Chancen und die Fähigkeiten, die diese Menschen mitbringen, zu nutzen. Ich erlebe das immer wieder bei uns, je nachdem, wo jemand landet, sei es hier in Berlin oder sei es draußen auf dem Land in Brandenburg, haben sie so unterschiedliche Chancen. Und wenn ich dann erlebe, wie bei unserem Azubi aus Brandenburg draußen, der letztendlich keine Ausbildung anfangen kann, der C1-Prüfung gemacht hat und dann dasteht und sagt, ich weiß nicht mehr, was ich tun soll und die Leute erleben nur mit, der kriegt Sozialhilfe oder kriegt Bürgergeld oder Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, dann macht es sie natürlich ärgerlich. Junge Menschen, die da rumsitzen, nicht arbeiten, Und das ist das Schade, weil die Leute sich nicht interessieren, was sind die Hintergründe, warum die Situation so ist. Und von daher kann ich zum Teil verstehen, wenn ich nur diese vordergründigen Sachen sehe, dass ich sage, das will ich in meinem Land nicht haben und das will ich nicht unterstützen.
Das heißt, der Grund, der dahinter steht, ist Desinformation?
Ich denke zum einen Desinformation, zum einen auch Versagen von Behörden. Wenn zum Beispiel eine Zeugnisanerkennung 2 Jahre dauert, dann frage ich mich, was macht der da? Also das ist ja irgendetwas, was nicht vorstellbar ist. Und das verhindert natürlich, dass Menschen, die zu uns kommen, arbeiten können, dass sie wirklich Ausbildungen anfangen können, damit, dass sie sich zeigen können. Und das macht mich traurig, weil ich denke, da kommen tolle Leute und es klappt nicht, diese Menschen wirklich eine Zukunft zu geben und die Kapazitäten, die sie mitbringen, auch zu nutzen.
Haben Sie persönlich da auch manchmal dann gezweifelt? Also ich meine, Sie werden auch zum Beispiel Ehrenamtler sehen, die aufgeben. Bestimmt werden Sie auch angegangen worden sein, müssen sich rechtfertigen für das, was Sie tun. Kommt da manchmal Zweifel? Bringt das überhaupt was?
Das ist ein Zweifel, den ich nicht zulasse, weil ich glaube, wenn ich zweifle an dieser Arbeit, dann kann ich sie nicht tun. Sondern letztendlich, ich bin davon überzeugt, dass durch das, was wir machen, die Gesellschaft verändern und einen positiven Beitrag nicht nur für die Geflüchteten, sondern auch für die Gesellschaft leisten. Und wenn ich dann sehe, da steht vor mir ein junger Mann, den wir vor 2 Jahren ermutigt haben aus Tschetschenien und kommt plötzlich freudestrahlend, weil er der Beste in seiner Klasse ist als Parkettleger-Azubi, dann ist das ein tolles Erlebnis. Und dann denke ich mir, schade, warum geben wir diese Chancen nicht vielen Menschen? Warum fahren Politiker in alle Welt und holen dort Kräfte zusammen, die dann hier eine Ausbildung machen und wir haben sie vor der Türe und die dürfen es nicht machen? Und das ist, glaube ich, das, was so ein bisschen frustrierend ist und wo wir versuchen, auch dagegen zu arbeiten.
Das bedeutet, eine Lösung wäre, alle müssten genau diese positiven, tollen Beispiele auch kennenlernen. Wie kann man das machen? Wie kann man dazu beitragen? Müssen die Medien sich anders verhalten? Muss die Politik sich anders verhalten? Was ist eine Lösung?
Ja, wir haben 5 kleine Filme gemacht von ganz unterschiedlichen Menschen, die bei uns zur Beratung waren und wollen damit an Schulen in verschiedenen gesellschaftlichen Kontexten reingehen. Wir wollen mit Politikern darüber reden, um zu zeigen, ja, was läuft da nicht richtig? Wo hängt das Ganze und warum hängt das? Und wir merken aber, dass letztendlich die Bereitschaft, darüber zu diskutieren, nicht gerade hoch ist. Politiker haben oft Angst, dann darüber mit ins Gespräch zu kommen. Und das finde ich schade, weil ich glaube, wir müssen darüber neu nachdenken, wie wir mit den Menschen, die zu uns kommen, umgehen. Und ich glaube, wenn solange das nicht geschieht und nicht ein positiver Blick darauf geworfen wird, klappt es auch nicht mit Integration oder wie ich sage, Partizipation, damit diese Menschen wirklich hier ankommen und am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Und auch das bekommen, die Unterstützung, die sie brauchen.
Das, was gerade passiert, ist ja sogar, würde ich mal sagen, genau das Gegenteil. Also unsere politischen Parteien sind auf jeden Fall unter Druck. Sie rutschen gerade merkbar nach rechts und zwar alle. Also wenn man sich das mal anschaut, die Ampelkoalition aktuell, also eine SPD-geführte Regierung, will das Asylrecht verschärfen. Kanzler Scholz ist getrieben von rechts, oder?
Also das, was ich auch so wahrnehme, ist ja, dass sie getrieben sind von rechts. Natürlich verunsichern sie dabei auch die Leute, die letztendlich einen anderen Kurs unterstützen möchten, weil ich gar nicht mehr weiß, ja, was soll ich jetzt eigentlich da wählen, was soll ich da von diesen Parteien halten, wenn sie plötzlich ganz anders reagieren, plötzlich diesem Rechtsdruck nachgeben. Und wenn man ehrlich ist, wir brauchen ja Menschen, die zu uns kommen. Wir brauchen es ja in bestimmten Bereichen, ging es ja gar nicht mehr anders. Wenn Sie heute in ein Krankenhaus reingehen und Sie würden alle die Leute, die mit Migrationshintergrund zu uns kommen, die hier arbeiten, wegtun, ich glaube, es würde trostlos ausschauen. Und das glaube ich einfach, dass wir da viel zu wenig die Chancen sehen und nutzen, die Leute, aus welchen Gründen auch immer sie zu uns kommen, mit sich bringen. Und von daher finde ich schade, wenn man das nicht wieder in den Fokus nimmt und wieder sich darauf ausrichtet und die Kräfte stützt und stärkt, die wirklich junge Leute ausbilden wollen, die wirklich Arbeitsplätze zur Verfügung stellen für Menschen und die wirklich viel investieren, auch dass diese Menschen dann auch eine gute Ausbildung, eine gute Zukunft bekommen.
Vielleicht bleiben wir noch mal ein bisschen bei der Politik, weil Sie das gerade auch angesprochen haben. Was soll man denn da noch wählen? Es fehlt einem irgendwie die Orientierung. Mir ging das jetzt auch bei der Europawahl so. Wenn man vor allen Dingen auch mal guckt, das ist schon irre, wenn man sich die konservative Vorgängerregierung unter Merkel anguckt, die das Ganze humanitärer gehandhabt hat. Also es ist wirklich gerade so ein bisschen so, Parteigrundsätze werden ausgehebelt. Was haben Sie denn gewählt, zum Beispiel?
Ich
Was
habe,
macht man? Wirklich, es
ja,
fehlt so ein bisschen.
das ist wirklich eine interessante Frage. Wir haben uns zusammengesetzt mit dem ganzen Team, weil auch unsere Azubis da und unsere Mitarbeiter aus anderen Ländern mit dabei waren und haben mal Wahl-o-mat gemacht, ja,
Ja.
saßen zusammen. Und es war dann schon interessant, bei uns kam ÖDP raus. Ja, also scheinbar, gut, ich habe jetzt die nie so im Blick gehabt da mal, aber das fand ich dann interessant. Wir haben uns dann beschäftigt auch mit dem Programm und wo ich sage, ja, okay, da ist nochmal ein anderer Blick auch auf dieses Themengebiet Geflüchtete oder auf Themengebiete, die wir für wichtig halten, dann gerichtet worden. Ich fand dann interessant, dass die großen Parteien ziemlich schlecht abgeschnitten haben. Also die in den Fragen, die ja, unsere Team einfach beschäftigen und bewegen.
Ja, also das ist schon verrückt, weil Ihre Heimatpartei, würde ich jetzt mal unterstellen, wäre die CSU. Die CDU, also eine Partei, die Union, die das Christliche im Namen trägt, da liest man gerade zum Beispiel überall nur von den Forderungen ausnahmslos, alle Schutzsuchenden, die in der Europäischen Union ankommen, in sichere Drittstaaten abzuschieben und ihnen nur dort noch Zugang zu Asylverfahren und Schutz zu bieten. Ich kann mir vorstellen, das hat ja jetzt auch nicht nur Auswirkungen auf uns. Wir werden orientierungslos und wissen nicht mehr, wo ist man da überhaupt dran. Das hat ja auch eine Wirkung, auf Geflüchtete, oder? Bekommen die was mit von dieser ganzen großen Abschiebungsdebatte, die gerade geführt wird?
Also ich merke, dass viele Angst haben, ja. Sie kommen, weil sie Angst haben und nicht wissen, was kann ich noch tun, weil sie einfach merken, das sind so unterschiedliche Signale und keine Klarheit. Bei einem Podiumsgespräch mit einem Politiker stand ein junger Mann auf, der in Brandenburg draußen ist, der eine Ausbildungsstelle hätte als LKW-Mechatroniker hier bei der Stadtreinigung in Berlin, der versucht hat, Deutsch zu lernen, der wirklich ein Deutschniveau hat und dann sagt, ja, was soll ich noch tun? Sie sagen hier, wir können alles, wir kriegen alles und was soll ich, sagen Sie mir, was ich noch tun kann? Und er darf nicht, weil bei der Ausländerbehörde haben ihm die ganzen Papiere weggenommen und er darf seine Ausbildung nicht anfangen. Und dann finde ich, warum sollte er nicht anfangen dürfen? Die suchen LKW-Mechatroniker, warum darf der junge Mann das nicht machen? Und da merke ich schon, dass einfach das so gespalten ist dieser Umgang und die Menschen sind natürlich verunsichert, weil er auch abgeschoben werden kann jederzeit, aber hier auch etwas leisten könnte. Und ich glaube, diese Debatte hilft nicht weiter. Und ob das möglich ist, was sind sichere Drittstaaten, ein Asylverfahren dort durchzuführen, ich weiß nicht, ob das möglich ist.
Wir sprechen da über Geflüchtete aus Afghanistan, Syrien, der
Ja.
Demokratischen Republik Kongo. Wenn Sie diese ganz konkreten Beispiele dann in die Politik tragen, denn Ihre Arbeit beim Jesuitenflüchtlingsdienst, die läuft ja auf diesen zwei Ebenen, also eben auch Gespräche mit der Politik zu führen und die direkte Beratung von Geflüchteten. Wenn Sie jetzt diese konkreten Beispiele nehmen, sie in die Politik tragen, hört man das noch?
Ich denke, dass es verschiedene Politiker gibt, die das hören, aber ich glaube, dass das jetzt in der Zwischenzeit durch das, was passiert gegenüber Politikern von verschiedenen Gruppierungen in Deutschland, also gerade auch Angriffe oder wirklich Beleidigungen, die stattfinden, natürlich es ihnen schwer macht, Stimme zu erheben und in der Öffentlichkeit sich zu was anderem zu bekennen. Und das finde ich schade, weil letztlich bräuchten wir Stimmen, die dastehen und sagen, Moment mal, Leute, so was da gerade geht, kann nicht sein. Das verletzt auch unsere Rechtsstaatlichkeit. Das verletzt das, was wir im Grundgesetz haben, dass jeder Mensch mal auch eine Würde hat und dass diese Würde zu achten ist und dass wir würdevoll, respektvoll mit jedem Menschen umgehen. Und ich glaube, es gibt mehr Politiker, die das schon hören, aber wer traut sich hinzustehen und dazu Farbe zu bekennen? Und das vermisse ich ein bisschen.
Ja, man gewinnt gerade mit ganz anderen Aussagen. Mir kommt gerade in den Sinn eine Aussage von Friedrich Friedrich Merz zum Beispiel, der kürzlich gesagt hat, Flüchtlinge nehmen den Deutschen die Zahnarzttermine weg. Das ist natürlich großer Humbug, aber irgendwie, ich merke auch bei mir zum Beispiel, es bleibt was hängen, auch wenn das überhaupt nicht belegbar ist. Aber irgendwie bleibt das doch im Kopf. Wo ist da für Sie die Grenze zwischen sachlicher Diskussion und Rassismus auch schon?
Ja, das ist eine große Frage, weil letztlich dann jeder darf sagen, was er denkt. Also das, ich darf sagen, was ich denke, ohne zu achten darauf, was löst das aus und welche Bilder entstehen dadurch. Und das finde ich eine ganz schwierige Situation. Ich wüsste Zahnärzte, die möchten gerne als Zahnarzt arbeiten. Und wie schwierig ist es überhaupt dann, die Anerkennung ihres Studienabschlusses, die Anerkennung eben, die nötigen Kurse zu bekommen, um dann vielleicht mal später als Zahnarzt hier zu arbeiten, qualifiziert. Also da muss ich sagen, letztlich diese platten Sachen, die da geäußert werden, machen mehr kaputt und helfen nicht wirklich, einen differenzierten Blick auf Geflüchtete zu entwickeln und daraus dann auch gute Möglichkeiten zu schaffen, wo Menschen sich integrieren können oder wenn es nicht geht, auch wieder klar gesagt wird, ja, es geht nicht, so wie du dich hier in diesem Land verhältst, passt das nicht zu dem, was einfach unsere Werte sind. Und ich glaube, das ist die Schwierigkeit, mit der wir gerade kämpfen.
Ich glaube, was das Schlimmste, was suggeriert werden kann, ist vor allen Dingen auch dieses, es sind zu viele. Ich habe in einem Interview, das Sie woanders mal gegeben haben, das war allerdings schon 2018, gelesen, dass Sie gesagt haben, der prozentuale Anteil von Geflüchteten in der deutschen Gesellschaft macht 2% aus. Ich weiß jetzt nicht, wissen Sie, wie die Zahl heute ist?
Ich habe jetzt gerade die aktuellen Zahlen nicht parat. Ich müsste mal schauen, wie es ist. Aber die Hälfte der in Deutschland geborenen Kinder haben Migrationshintergrund in der Zwischenzeit. Ja, also das muss man auch mal sehen, was immer das auch heißt, dass sehr viele der Firmengründungen sind von Leuten mit Migrationshintergrund in der Zwischenzeit in Deutschland. Große Unternehmen, gerade dieses Unternehmen, das ja in Corona-Zeiten dann mit Impfstoffen, der BioNTech ist ja hier, ist ja nicht jemand Deutscher, ja, sondern es sind ja ein Ehepaar, die hier nach Deutschland kamen, hier dann auch etwas aufgebaut haben. Und von daher muss man auch sehen, wir leben ja auch davon und mit diesen Leuten. Und letztlich, wenn ich anschaue, was diese Leute hier leisten und was sie tun, wir brauchen sie in allen Sparten. Das andere ist natürlich, dass manche Gebiete den Eindruck haben, es sind zu viele. Das stimmt auch, weil letztlich der Wohnraum, wenn ein kleines Dorf, weil da halt eine alte Kaserne frei steht, plötzlich dann halt ein großes Leute reingepfercht werden, die nichts tun können, die letztendlich unbeschäftigt sind, dann fragt sich natürlich so ein kleines Dorf auch, schottet sich ab und fragt sich, warum kommen die alle hierher? Also unser Azubi ist draußen in einem Heim im Wald, da sind 80 junge Männer drin und das ist ein kleines Dorf an der polnischen Grenze. Die versuchten, in den Fußballverein reinzukommen, die wollen ja mit. Und die schotten sich halt alle ab. Und dann passiert halt, dass diese Ausgrenzung, diese wechselweisige Ausgrenzung. Und das finde ich schade. Und dann entsteht leicht der Eindruck, ja, da hausen im ha Wald draußen irgendwelche Leute, Fremde. Und dann passieren halt Bilder im Kopf, die dann noch genährt werden durch irgendwelche Geschichten, irgendwelche Aussagen. Und das finde ich schade.
Und die Folge dessen ist dann eben, dass viele Menschen rechts wählen, was mich besonders erschreckt hat, dass es jetzt bei der Europawahl viele junge Menschen sind, auch die rechts wählen. Sie kennen die Jugend ja gut. Sie haben als Schulseelsorger zum Beispiel am Canisius-Kolleg in Berlin gearbeitet, unter anderem dort auch mit geflüchteten Kindern und Jugendlichen. Was glauben Sie, muss denn getan werden, um das zu durchbrechen, jetzt im Speziellen auch bei der Jugend, bei jungen Erwachsenen?
Ich denke, das zeigt ja auch dann bei den Umfragen, dass die Jugendlichen Angst haben vor Wohlstandsverlust, Angst haben, ihren Lebensstandard zu verlieren. Und wenn dann natürlich solche Worte kommen, die Geflüchteten nehmen mir die Zahnarzttermine weg, die Geflüchteten fressen mir meinen Wohlstand auf, die Geflüchteten nehmen mir die Arbeitsplätze weg, dann ist natürlich, entsteht schnell eine Angst, die dann natürlich so zu solchen Sachen führt. Das heißt, für mich ist es auch nochmal zu sehen, dass es sehr viel differenzierter. Warum ist das so? Warum ist zum Beispiel, entwickelt sich die Wirtschaft gerade anders, als man vielleicht hofft? Welche Faktoren spielen da rein, dass es nicht die Geflüchteten sind, die jetzt da kommen und alles mir wegnehmen wollen, sondern dass es da auch Leute gibt, die das Ganze fördern und bereichern. Von daher ist es ganz schön, zum Beispiel unser Azubi Ali kommt aus dem Iran. Er hat dort studiert. Er ist aus dem politischen System weggegangen, weil er selber dann auch im Gefängnis war, um etwas hier sich ein Leben in Freiheit aufzubauen. Der spricht C1 Niveau Deutsch. Der kann wunderbar diskutieren mit Politikern auf der Bühne. Kann wirklich auch hier eine Ausbildung, macht eine super Ausbildung, ist Klassensprecher. Und wenn solche Leute dann mal in die Klasse reingehen und man das zeigt, und Vorurteile abgebaut werden, sondern dass der Mann mehr uns hinterfragt, wie wir mit Werten umgehen, was für uns Freiheit bedeutet, warum wir nicht mehr kämpfen für Freiheit, für Rechtsstaatlichkeit, dann glaube ich, entsteht etwas Neues, entsteht ein anderes Bild und ein neues Nachdenken, dass es nicht die Leute sind, die mir alles wegnehmen, sondern die letztlich mich hinterfragen, ist das, was ich an Werten aufrechthalte, nur eine Fassade oder verbirgt sich wirklich Engagement dahinter, wirklich Werte, für die wir kämpfen und uns einsetzen?
Jetzt ist es so, die Ergebnisse stehen aber, das Europäische Parlament setzt sich zusammen und das ist ja gerade für die Arbeit des Jesuitenflüchtlingsdienstes auch besonders wichtig, weil im Flüchtlings- und Migrationsrecht inzwischen viele Verordnungen und Richtlinien Einzelheiten festlegen. Also das nationale, das deutsche Recht tritt dann öfter dahinter zurück. Was bedeuten diese Ergebnisse denn jetzt für die weitere Arbeit?
Ja gut, das ist ja jetzt gerade mein Kollege Stefan Kessler, der die Rechtsberatung macht und die ganze Lobbyarbeit versucht gerade zu schauen, was ist, das wird jetzt gerade umgesetzt in die Verordnungen, wo man schauen muss, was heißt das, was bedeutet das, welche Spielräume entstehen dadurch, was ist nicht mehr möglich. Und ich denke, es ist noch sehr viel unklar, was letztlich dann am Ende des Tages überhaupt durchsetzbar machbar ist. Und von daher ist es jetzt gerade schwierig, ein bisschen zu sagen, ja, was passiert da? Klar wird es diese Sachen, diese Zentren an den EU-Außengrenzen geben, aber letztlich weiß man nicht, was es dann in Deutschland bedeutet, dass er keine EU-Außengrenze besitzt in dem Fall. Und von daher müssen wir noch mal ein bisschen mehr schauen, was heißt das hier für unsere Arbeit? Klar ist es immer wieder wichtig, darauf aufmerksam zu machen, wenn Unrecht oder was an Unrecht geschieht, eben auch an diesen Außengrenzen.
Stefan Kessler, das ist der Mann, der Ihren Posten ab dem 1. Juli 2024 auch übernimmt. Das heißt, dann sitzt da aber der Richtige.
Ja, für Lobbyarbeit, für diese Sache und für rechtliche Geschichten sitzt da sicher der richtige Mann, ja. Er macht es zusammen mit meinem Kollegen aus Ägypten, Carol Schenuda, der sehr viel Erfahrung hat, gerade da, was Partizipation angeht, was einfach auch nochmal für persönliche Beratung in diesem Bereich ist. Also von daher ist es ganz gut, diese beiden Schwerpunkte da auch zu haben und da zu schauen. Weil ich glaube, letztendlich Lobbyarbeit lebt davon, dass wir Geschichten erzählen können von Leuten aus dem wirklichen Leben und nicht von irgendwelchen fiktiven Personen, die es vielleicht irgendwann mal gibt oder gegeben hat. Und ich denke, das macht auch die Stärke, dass ich genau konkret sagen kann, aber Sie, da draußen läuft das nicht oder das läuft ganz anders. Sie können mir das schon schön erzählen, aber die Realität sieht noch mal anders aus. Und das, glaube ich, ist ein Stück unserer Stärke, die wir haben.
Das heißt, was geben Sie Ihrem Nachfolger mit auf den Weg?
Das ist immer schwierig, weil so das letzte Testament, was Sie machen sollten. Also ich glaube schon, dass es gut ist, in beiden Bereichen tätig zu sein, ein offenes Ohr für die Menschen zu haben mit ihren Sorgen und Nöten, das sie ernst zu nehmen und zum anderen natürlich auch zu schauen, was kann man, wo muss man die Stimme erheben. Es ist, glaube ich, heute wichtig zu schauen, wie bleibt man in dem System drinnen und kann das System von innen als auch von außen her verändern. Und ich glaube, das ist das, wir haben uns immer versucht, im System zu bleiben, aber letztendlich wurden wir dann dadurch gehört, weil wir einfach auch die Realität mitkriegen und sagen können, was ist es? Was ist wirklich das, wo es nicht klappt, wo es hakt? Und ich glaube, dass beides braucht es einfach.
Und für Sie geht's nach Innsbruck. Sie werden
Ja.
Novizenmeister des Jesuitenordens dort. Ist das ein Ruf, dem Sie folgen, ohne jetzt noch groß nach hinten zu schauen? Wie fühlt sich das im Moment für Sie an?
Also ich kann gut hier das zurücklassen, weil ich merke, das, was uns als, was als Geist lebendig ist, tragt das Team weiter mit. Also sie brauchen mich jetzt nicht in diese Richtung. Von daher kann ich gut gehen. Ich gehe natürlich auch schon, weil ich mit einem weinenden Auge, weil ich natürlich auch die Leute mag und das gerne getan haben. Ich glaube, das ist das Schöne bei dieser Arbeit. Sie sind sehr nahe am Menschen dran. Sie erleben Freude und Leid und sie erleben auch, was entstehen kann und wachsen kann. Und das ist das Schöne bei dieser Arbeit. Und das habe ich immer wieder gesagt, das wünsche ich vielen Menschen, dass sie sowas erleben. Und das ist auch das, was unsere Ehrenamtlichen sagen, dass das das Schöne ist, dass man hier wirklich die Arbeit, die man macht, als sinnvoll erlebt.
Was gibt Ihnen Hoffnung? Das ist unsere Traditionsfrage im Podcast Himmelklar. Gibt es da etwas, wo Sie sagen, ja, das erfüllt mich ganz persönlich wirklich mit ganz viel Hoffnung?
Mit ganz viel Hoffnung erfüllt mich, dass kleine Dinge Großes bewirken können. Und da vertraue ich darauf, dass das, was wir hier machen, wächst und irgendwann mal sich zeigt. Ich bin ein ganz großer Fan eben von den Sämannsgleichnissen im Evangelium, wo dann einfach der Same ausgesät wird und man weiß nicht, wie es wächst, wann es zur Ernte kommt. Und ich glaube, das ist etwas, was unsere Arbeit auch, oder was mir Kraft gegeben hat in dieser Arbeit, die Hoffnung, dass das Kleine, das, was ich tue, Großes bewirkt. Und das sage ich immer auch meinen Mitarbeitern. Es ist manchmal wichtiger, mit jemandem eine halbe Stunde Kaffee zu trinken und zuzuhören, als einen Antrag aufzufüllen. Weil wenn letztendlich die Person nicht wirklich den Eindruck hat, ich werde wahrgenommen, gesehen, ich werde hier gut behandelt und ich kriege hier die richtigen Informationen, das sind die anderen Sachen, laufen oftmals dann ins Leere. Und ich glaube, das ist etwas, was auch meine Mitarbeiter mitbekommen haben, dass das diese Zeit, die vielleicht, wenn man sagt, vergeudete Zeit, letztendlich fruchtbare Zeit ist. Und das gibt mir Hoffnung, dass wirklich so diese Kontakte, dieser Beziehungsaufbau wächst und letztlich auch, glaube ich, unser Land verändert. Und das andere, was mir Hoffnung gibt, ist, dass so diese Filme oder gerade auch diese Ausstellung wahrgenommen werden, Gesichter gezeigt werden. Und ich wünsche mir da mehr auch, dass auch Politiker andere Gesichter zeigen, um nochmal einen anderen Blick auf dieses Thema Flucht und Migration, in unserem Land, möglich zu machen.
Das sagt uns Pater Klaus Pfuff. Er hat 6 Jahre lang den Jesuitenflüchtlingsdienst geleitet, geht jetzt als Novizenmeister des Jesuitenordens nach Innsbruck. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute und sage ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Als letzte Amtshandlung auf gepackten Kisten. Dankeschön.
Ja, Ihnen auch Dankeschön. Da. Die Kisten müssen jetzt noch ins Auto und dann sehen wir, was wieder rauskommt. Danke.
Pater Klaus Pfuff, 6 Jahre lang war er Direktor des Jesuitenflüchtlingsdienstes. Ab Anfang Juli übergibt er das Amt an seinen Nachfolger und bei uns hat er Bilanz gezogen. Das war Himmelklar für heute. Anhören könnt ihr uns auf allen gängigen Streaming-Portalen, natürlich auf domradio.de und katholisch.de. Ich bin Verena Tröster, sag vielen Dank und bis zum nächsten Mal.